Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ulla, lieber Frank. Zunächst möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich weiß, Sie alle sind gekommen, um Frank Deppe zu lauschen. Wie es bei solchen Anlässen üblich ist, gibt es aber eine einleitende Rede, eine zweite einleitende Rede. Mir ist die Ehre zuteil geworden, diese halten zu dürfen. Der Frank Deppe war nun über 40 Jahre wissenschaftlich aktiv. Deshalb wird es mir etwas schwerfallen, das in 10 Minuten zu machen. Ich habe mir aber die Rede aufgeschrieben, wenngleich ich bei jedem Satz versucht sein werde, den noch mit einer Anekdote anzureichern. Ich werde aber die meisten von diesen Anekdoten unterdrücken und verspreche, dass ich einige von denen bei der anschließenden Feier im Kfz zum Besten geben werde. Es ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her, dass ich dem Professor Frank Deppe unweit dieses Ortes zum ersten Mal begegnet bin. Wie viele andere war ich damals nach Marburg gekommen, weil ich bei einem marxistischen Wissenschaftler studieren wollte. Texte von Abendroth, Deppe und anderen hatte ich im Leistungskurs Gemeinschaftskunde gelesen, übrigens geleitet von einem FDP-Mitglied, der auch noch Mitglied der Jungdemokraten war. Die erste persönliche Begegnung mit Frank Deppe war das einführende Kolloquium zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, an dem damals etwa 200 Studierende teilnahmen. Soweit ich mich erinnere, habe ich während der ersten Sitzung kaum etwas verstanden. Was ich zu hören bekam, war ungleich differenzierter als das, was mir bislang unter Politikwissenschaft und vor allem unter marxistischer, was ich mir bislang unter Politikwissenschaft und vor allem unter marxistischer Theorie vorgestellt hatte. Dennoch war ich, wie wohl die große Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung, vom ersten Augenblick an von der Person des Vortragenden und der Art seines Vortrags fasziniert. Man spürte förmlich, dass dort jemand redete, der ein Anliegen hatte. Die intellektuelle Schärfe der Argumentation zog uns in ihren Bann, auch wenn wir nicht alles gleich verstanden haben. Ich bin sicher, dass wir das heute noch mal erleben werden. Meine erste Begegnung mit Frank, nicht hohe Hürde jetzt, meiner ersten Begegnung mit Frank sind seither bekanntermaßen viele weitere gefolgt. Ich kann sagen, dass er bei den wichtigsten Weichenstellungen meiner beruflichen Laufbahn eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dennoch, so ist mir in der Vorbereitung auf diese Rede klar geworden, ist mir, vielleicht auch generationsbedingt, der Privatmensch Frank Deppe nur teilweise bekannt. Denn auch das gehört zur Person Frank Deppe. Begegnet man ihm, so wird man nicht nur über Politik und Wissenschaft reden, man wird jederzeit Anteilnahme am eigenen Lebensweg an den Biografien anderer spüren. Von sich selbst macht Frank dagegen wenig Aufhebens. Bevor ich zum Wissenschaftler Frank Deppe komme, der heute im Mittelpunkt stehen soll, möchte ich daher zuvor wenigstens einige biografische Daten ansprechen. Ein bisschen ist das ja schon geschehen durch den Kollegen Schiller. Frank Deppe ist das Kind einer Epoche, die er in seinem jüngsten Buch als Zeitalter der Blockkonfrontation und des Kalten Krieges bezeichnet hat. 1941 in Frankfurt-Main geboren, geht er in Waldorf und Frankfurt zur Schule, macht 1961 das Abitur. Zwischen 1961 und 1964 studiert er Soziologie in Frankfurt. Dort hört er Adorno, Horkheimer und als Gastprofessor Herbert Marcuse, der ihn, wie er sagt, besonders beeindruckt. Viel mehr als Adorno und Horkheimer, der war sehr viel näher dran an den sozialen Bewegungen der damaligen Zeit. Von 1964 bis 1968 studiert er Soziologie und Politikwissenschaft und VWL in Marburg. Während dieser Zeit lernt er seine Frau Ulla kennen, zur Familie gehören, ich flechte das an dieser Stelle ein, Tochter Judith, inzwischen übrigens auch die beiden Enkelkinder Milena und Marek, natürlich auch der Bruder Uli, bekannter Medizinsoziologe, muss ich nicht viel mehr dazu sagen, aber der Großvater Frank Deppe nicht, das musste mir auch erst noch bewusst werden. Dass Frank Deppe Wissenschaftler geworden ist, verdanken wir unter anderem einer Weichenstellung, die auch bereits in den 1960er Jahren begann. Damals spielte Frank kurzzeitig mit dem Gedanken, Profimusiker zu werden. Das Geld fürs Studium verdiente er sich unter anderem durch Auftritte in den sogenannten Ami-Clubs. Aus der Profikarriere ist bekanntlich nichts geworden, glücklicherweise sollte man sagen, nicht wegen des Jazz und der Fähigkeiten, Trompete zu spielen, sondern wegen anderer Fähigkeiten, die dadurch besser zur Geltung gekommen sind. Aber die Liebe zum Jazz ist natürlich geblieben. Noch heute spielt Frank in der Marburger Big Band, ist noch Vorsitzender der Jazz-Initiative Marburg. Trotz seiner Liebe auch zum amerikanischen Jazz ist er allerdings schon in den 1960er Jahren eher frankophil ausgerichtet. Er hält, natürlich bevor er Ulla kennengelernt hat, Simone Signoret für die schönste Frau der Welt, Yves Montand für den begnadetsten Schauspieler. Es mag ein gewisser Zufall sein, dass beide sozusagen zur damaligen Zeit Mitglieder der französischen kommunistischen Partei waren. Aber trotz vieler Enttäuschungen, gerade was sozusagen die Organisation des mediterranen Raums angeht, nicht, ich erwähne explizit den PCI, und was aus ihm geworden ist, sagt Frank Deppe, dass seine Liebe zur Kultur des Mittelmeerraums nie ganz erloschen ist. Und auch das könnte ein kleines Motiv, nicht das Entscheidende für den Machiavelli gewesen sein. Für den angehenden Wissenschaftler Frank Deppe wird die zweite Hälfte der 1960er Jahre zu einer Phase, wie er es nennt, der Weichenstellung und Entdeckung. Die Entwicklung des Wissenschaftlers Frank Deppe lässt sich nicht von seiner politischen Biografie trennen. Das politische Engagement war mit der Kriegsdienstverweigerung und dem Interesse an der damaligen Friedensbewegung bereits angelegt. Auch die Entscheidung für ein Studium der Soziologie in Frankfurt bezeichnet er im Nachhinein als einen eher unbewussten Akt des Protests. Im Studium lernt Frank die kritische Theorie kennen. Besonders beeindruckt ist er bereits, wie bereits gesagt, von Herbert Marcuse. Dessen Schrift Vernunft und Revolution wird für ihn zu einer Art Schlüssellektüre. Natürlich hat er damals auch schon angefangen, sozusagen Klassikertexte Marx und Engels zu lesen. Darf an dieser Stelle einflechten, ist auf einen ganz eigentümlichen Weg zur ersten MEW-Ausgabe gekommen. Der Bruder Uli studierte in Berlin und bei einem Berlin-Besuch lernte er ein Ehepaar aus der DDR kennen. Und unter Vermittlung von gewissen Produkten aus dem Neckermann-Katalog ist es ihm dann gelungen, nicht nur diese Beziehung zu verstetigen, sondern eine Gesamtausgabe MEW zu bekommen. Ich vermute, dass sie noch heute in seinem Bücherregal steht. Anfangs noch im Bewusstsein, rasch nach Frankfurt zurückzukehren, kommt es zum in der Tat folgenschweren Wechsel des Studienorts. In Marburg lernt Frank Deppe nicht nur Wolfgang Abendroth und dessen Art, historisch konkret zu argumentieren, schätzen. Es entwickelt sich ein Arbeitszusammenhang einer Arbeitsgruppe um Kai Tjaden und Dieter Boris, die sich vor allen Dingen mit Entwicklungsländersoziologie und Imperialismustheorie beschäftigt. Zur Lektüre der Gruppe gehören Texte wie Monopoly, Capital von Baron Sweezy, will jetzt nicht alle Texte aufzählen. Vor dem Hintergrund dieser Lektüre erscheint Frank die Einkapselung der Frankfurter, der großen Protagonisten der Frankfurter Schule, in bloße Ideologiekritik als zu begrenzt. Er entschließt sich zum Bleiben in Marburg. Ab 1965 ist er dort studentische Hilfskraft am Institut für wissenschaftliche Politik, arbeitet mit Abendroth und vor allen Dingen dessen wissenschaftlichen Mitarbeitern, zu denen Rüdiger Griepenburg, Ursula Schmiederer, Jörg Hammler und Kurt Lenk gehören, zusammen. Seit 1964 ist Frank SDS-Mitglied in Frankfurt hat er sich wohl noch nicht so richtig getraut, aber in Marburg erfolgt dann der Schritt. 64/65 wird er Gruppenvorsitzender in Marburg, etwa 30 Leute. Ich kann mich erinnern, dass er auch so eine Geschichte erzählt hat, dass die da in der Werdenhäuser Straße getagt haben. Ein sehr kleiner Kreis und nicht alles, was dort sozusagen gesagt worden ist, muss das Licht der Welt erblicken, etwa in Romanform, wie das zum Teil schon geschehen ist. 1966/67 gehört Frank dem Bundesvorstand des SDS an, 67/68 dessen politischen Komitee, wo er mit Kurt Steinhaus, Dieter Boris, Karl-Hermann Tjaden, den damaligen Dritte-Welt-Spezialisten der Organisation, zusammenarbeitet. Frank gilt als einer der Sprecher der sogenannten Traditionalisten-Fraktion im SDS. Trotz der politischen Konkurrenz unterhält er in dieser Zeit freundschaftliche Beziehungen zu Rudi Dutschke, der in dieser Zeit öfters in Marburg weilt. Frank Deppes wissenschaftliche Qualifizierungsarbeiten sind untrennbar mit seiner politischen Entwicklung verbunden. Aus der Zusammenarbeit mit Kurt Lenk entsteht die Dissertation über Louis August Blanqui. Von 1968 bis 1971 arbeitet Frank als akademischer Rat am Soziologischen Institut. Ich muss dazu sagen, die Konzentration auf die DIS, ich kann diese biografische Schlüsselsituation etwas nachvollziehen, war verbunden mit dem Verzicht, Vorsitzender des SDS zu werden. Also eine biografische Weichenstellung, die damals erfolgte und die wahrscheinlich ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass der Frank dann Hochschullehrer, Professor in Marburg geworden ist. Ich kann mich erinnern, ich habe eine ähnliche biografische Situation erlebt, wo der Frank sich eingemischt hat, und ich kann Gleiches für mich selbst sagen, in gewissem Sinne wiederholt sich die Geschichte doch. Vorausgegangen, also 1972 wird der H4-Professor für Politikwissenschaft in der Nachfolge Cempil. Vorausgegangen ist 1971 die Habilitation mit der Venia für politische Soziologie und Politikwissenschaft. in die nach der Blanqui-Dissertation unter anderem die Schriften »Das Bewusstsein der Arbeiter« als zweites Buch sowie die Kollektivarbeiten »Kritik der Mitbestimmung« und »Die neue Arbeiterklasse« eingeflossen sind. Die Titel dieser Schriften signalisieren bereits einen zentralen Arbeitsschwerpunkt von Deppes. Während dieser Zeit wurde die Rekonstruktion einer klassenbewussten Arbeiterbewegung, so hieß das damals in einer Studie des Sophie Göttingen, zum Forschungsprogramm an nicht wenigen sozialwissenschaftlichen Instituten der Republik. Dass Frank ein solches Programm aus der Position eines Professors abarbeiten sollte, wurde dann tatsächlich maßgeblich durch einen hochschulpolitischen Zirkel beeinflusst. Es war auf der, wie der Frank uns in einem Brief mitgeteilt hat, sogenannten Bettkante bei Kai und Anne Gretiaden, als unter anderem Georg Föbert und Jürgen Harrer Frank mitteilten, du musst in 4 Monaten noch ein Buch schreiben, um sozusagen berufungsfähig zu werden. Konstellationen, die man sich heute schwer vorstellen kann. Ich selber musste auch nachfragen, was eigentlich mit dieser Bettkante gemeint ist. Es war ein Zirkel in einem Raum, der offenbar so eng war, dass einige dann auf der Bettkante sitzen mussten. Und da wurden dann hochschulpolitische Weichenstellungen gemacht. Das ist natürlich nur zu erklären aus einer wirklich historischen Sondersituation, wo zusammenfällt also ein ungeahntes Aufleben oppositioneller, außerparlamentarischer Bewegungen mit sozialistischem Anspruch auf der einen Seite und die Öffnung des Bildungssystems auf der anderen Seite, wo Positionen im Wissenschaftssystem frei werden, die sozusagen im Zuge dieser Bewegung dann tatsächlich besetzt werden können. Während jedoch viele, wie Bourdieu das formuliert hat, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, sich lediglich auf die Schultern der Laboratoris stellten, um Karriere zu machen, und Arbeitern und Arbeiterbewegungen mit dem Umschlagen des Zeitgeistes dann sehr rasch den Rücken kehrten, hat Frank Deppe versucht, diesen Ansatz aller dramatischen Umbrüche zum Trotz durchzuhalten. In einem langen Brief, den er uns, den Herausgebern des Bändchens Flexibler Kapitalismus, das wir anlässlich seines 60. Geburtstags gemacht haben, gewidmet hat, ich glaube, er hat da ziemlich lange daran gearbeitet, der ist ungefähr 40 Seiten lang, den haben wir natürlich nicht veröffentlicht, schreibt er uns als Zusammenfassung seiner Grundposition, und ich möchte das zitieren, so in Auszügen können wir ihn dann doch preisgeben, Zusammenfassung seiner Grundposition, erstens, die marxistische Kapitalismus- und Gesellschaftskritik darf nicht aufgegeben werden. Dort, wo Intellektuelle in den vergangenen beiden Jahrzehnten diesen Ballast abgeworfen haben, sind die katastrophalen Folgen nur allzu deutlich. Zweitens, Kapitalismuskritik und Sozialismusperspektiven, wie utopisch auch immer, sollten sich nicht von der Zentralität der Organisation der Arbeitsprozesse und der möglichen Alternativen, etwa durch radikale Arbeitszeitverkürzung, entfernen. Drittens, Arbeiterbewegungen und andere Sozialbewegungen von unten, auch an der Peripherie, wird es auch in Zukunft geben, als Ausdruck und Artikulation der dem Kapitalismus in all seinen Entwicklungsphasen, speziell aber auch im gegenwärtigen Zeitalter, eingeschriebenen Widersprüche. Und schließlich viertens, als das abendrotsche Erbe, das auch meine eigene Entwicklung seit Mitte der 60er Jahre bestimmt, der Intellektuelle bzw. der Universitätsprofessor sollte sich nicht vom real existierenden linken Flügel der Arbeiterbewegung und ihrer Probleme allzu weit entfernen. Wir haben mit dem Frank Deppe zusammengearbeitet hat und diskutiert. Wir haben das jetzt in letzter Zeit immer wieder über das Telefon gemacht. Dem werden diese Sätze absolut vertraut sein. Das ist etwas, wo wir uns sozusagen untereinander, unter den Mitarbeitern und Assistenten sehr schnell hätten verständigen können. Das ist das Grundprogramm, das tatsächlich durchgehalten ist. Deshalb wird, wer mit Frank Deppe diskutiert, von diesem Selbstverständnis wenig überrascht sein. Die Tatsache, dass er versucht hat, diese Grundposition durchzuhalten, macht ihn angreifbar. Manch einer, der Frank in früheren Phasen seiner Biografie als Revisionisten und Reformisten kritisierte und nach eigener biografischer Achterbahnfahrt heute die Position des Pragmatikers bezieht, sieht in Frank einen Unverbesserlichen, der sich vergeblich bemüht, ein antiquiertes Denksystem in eine neue Zeit hinüberzuretten. Ganz offenkundig ist das Bemühen um Authentizität und Kohärenz der eigenen Position immer wieder mit akademischer Missachtung verbunden, einer Missachtung, die im eigentümlichen Kontrast zur enormen wissenschaftlichen Produktivität von Frank Deppe steht. Ich will im Vorgriff nur sagen, er hat mir seine Literaturliste geschickt, das ist ein Albdruck für mich, 440 Titel. Nicht selbst, wenn man die vielen kleinen Artikel abzieht, bleiben noch so viele Bücher, habe sofort hochgerechnet, Was das bedeutet für den Rest meiner Professorenlaufbahn, was ich alles noch schreiben muss, Katastrophe. Also, das sagt einiges. Ich sage das nicht, ne, weil ich das nur unterbieten kann, ist ja klar. Mit dem Bemühen um Kohärenz meine ich indessen alles andere als Dogmatik. Die Denkbewegung, die Frank Deppe seit den 1970er Jahren vollzogen hat, speist sich aus dem Bemühen, dramatische soziale, ökonomische und politische Veränderungen bis hin zum Systemumbruch zu verarbeiten. Ich glaube, man kann sagen, dass unter Beibehaltung dieser Grundposition und des Bezugs auf die Marxische Theorie er beständig dabei gewesen ist, den begrifflichen Apparat, den Analyseapparat umzuarbeiten, neu zu formulieren, neue Erkenntnisse einzubauen. Also es war ein Denken in ständiger Bewegung. Nebenbei, ich will das nochmal einfließen lassen, auch wenn das die Rede verlängert, vor kurzer Zeit hat die Marburger Schule nochmal in der Zeit Wellen geschlagen. Gemünzt war dieser Artikel von einem Journalisten, den ich eigentlich sehr schätze, auf den Kollegen Hans-Jürgen Urban, der dort sitzt, der in eine wichtige Position in der IG Metall eingerückt ist und als ein Mitglied der Frankfurter Schule, der Marburger Schule, ein von der Marburger Schule Infizierter, identifiziert wurde, als Ideologe im Hintergrund Frank Deppe. Und da kam alles wieder mit Stammokap und so weiter und so weiter. Ich habe kurzzeitig versucht oder überlegt, ob ich einen Leserbrief schreibe oder auch den Kollegen Hofmann mal anrufe. Ich war mir mit dem Hansi aber sehr schnell einig, was sollen wir dem jetzt eigentlich erklären? Internationale politische Ökonomie, Gramsci, ich meine, jetzt kann man vieles aufzählen, was mit Stammokap relativ wenig noch zu tun hat, was da alles passiert ist. Aber wie soll man einem Journalisten das erklären? Nicht? Und selbst einem Intelligenten. Außerordentlich schwierig. Er wird es wahrscheinlich gar nicht begreifen, was da passiert ist. Das nur eingeflochten, um sozusagen noch einmal zu illustrieren, was da im Denken von Frank Deppe passiert ist. Es ist natürlich völlig unmöglich, auch nur annähernd, die Stationen und die wichtigen Schriften angemessen zu würdigen, die in den letzten 30, 40 Jahren erschienen sind. Ich will es deshalb so machen, dass ich in der Chronologie des Briefs, den Frank uns geschrieben hat, einfach kurz nochmal drei Phasen seines Wirkens benenne. Eine habe ich ja schon skizziert und nur die Highlights gewissermaßen herauspicke. Die 1970er Jahre waren, wie Frank das selbst nennt, die Jahrzehnte der Eroberung und Siegesgewissheit, Aufbruchsstimmung in Westeuropa, Streiks, Wahlsiege der sozialistischen und kommunistischen Parteien in Westeuropa. In diesem Kontext entstehen jene Arbeiten, die den Ruf der Marburger Schule mitbegründen. Arbeitsschwerpunkte sind erstens Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung, gleichsam als Markenzeichen der Abendrotschule. Zweitens Klassenanalyse und Intelligenz, ein Arbeitsfeld, aus dem heraus die theoretischen Grundlagen dessen entstanden, was damals als gewerkschaftlich orientierte Politik bezeichnet wurde, die von den Studentenorganisationen MSB, SHB, Teilen der Jungsozialisten, aber auch nicht organisierten Studierenden praktiziert wurde und die für einen gewissen Zeitraum an den Hochschulen Westdeutschlands sicherlich hegemonial gewesen ist. Drittens die Staatsableitungsdebatte als der wissenschaftlich vielleicht der wissenschaftliche Höhepunkt dieser Phase, die vielleicht niveauvollste marxistische Theoriediskussion, sowie viertens schulbildend die Arbeiten zur Geschichte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Das sind die bekanntesten Arbeiten, die damals große Wellen geschlagen haben. Als kritische Gesellschaftsgeschichte angelegt, befasste sich unter anderem die sehr stark diskutierte kleine Geschichte der deutschen Gewerkschaften, vor allem mit jenen historischen Phasen, in denen sich SPD und Gewerkschaften als besonders anpassungsbereit gezeigt hatten. Der natürlich auf die damalige Gegenwart gemünzte Versuch, eine wissenschaftliche Gegenposition zur, wie es damals hieß, sozialdemokratischen Hausgeschichtsschreibung zu formulieren, mündete in eine große, zum Teil außerordentlich polemisch geführte Geschichtsdebatte, deren biografische Folgen bei manchen Beteiligten bis heute zu spüren sind. Also was damals passiert ist mit einem Buch, kann man sich kaum noch vorstellen. Nicht? Eigentlich ist das ja der Glücksfall für einen Wissenschaftler, nicht? Ein Buch und die Säle sind voll. Ein ganzer DGB-Kongress befasst sich sozusagen mit Geschichte, angestoßen durch diese Debatte. Aber es war natürlich gleichzeitig eine Debatte, wo hinter allen wissenschaftlichen auch politische Diskussionen in einer Schärfe ausgetragen worden sind, oft auch mit wechselseitigen Verletzungen, die natürlich ihre Spuren hinterlassen haben. In diese Phase fallen auch der außerordentlich erfolgreiche, aus heutiger Sicht aber natürlich eher umstrittene BRD-DDR-Vergleich, insbesondere aber auch die Arbeiten zur europäischen Integration, das wird später wieder aufgenommen. In diese Phase fallen vor allen Dingen zwei Texte, Autonomie und Integration sowie Einheit und Spaltung, die nicht nur mit einer allzu schematisch verstandenen Klassenanalyse brechen, sondern zugleich maßgeblich zur theoretischen Positionsbestimmung einer an autonomer Klassenpolitik orientierten Strömung in der Gewerkschaftsbewegung beitragen. Also für mich waren das auch Schlüsseltexte, muss ich sagen. Vorher habe ich mich für Gewerkschaften gar nicht interessiert. Das war eigentlich mein Zugang zu dieser Thematik. In diese Zeit fließt bereits ein, eine erste Gramsci-Rezeption. Frank hat extra Italienisch gelernt, um diese Ausgabe sich aneignen zu können. Im Rückblick stellt Frank fest, eine Phase der Siegesgewissheit und der Stärke in einem kleinen Biotop, dessen Grenzen oder unzureichende Wahrnehmung der Grenzen natürlich auch zu Fehlern geführt hat. Einiges ist ja schon angesprochen worden, die hatten Auseinandersetzungen am Fachbereich, aber nicht nur dieses. Die 1980er Jahre bezeichnet Frank als ein Jahrzehnt der Niederlagen. Konservative Wende, Rückschläge für die Arbeiterbewegung in Westeuropa und die mit ihr verbundenen Parteien, allerdings auch die Herausforderungen durch neue soziale Bewegungen und Grüne und schließlich am Ende dieses Jahrzehnts Implosion des staatsbürokratischen Sozialismus, das Ende der Systemkonkurrenz samt der nicht nur, aber eben auch damit verbundenen tiefen Krise marxistischen Denkens sowie aller Spielarten von Sozialismus, die bis heute anhält. Aus der Vielzahl der Veröffentlichungen aus dieser Zeit sei neben dem Text Ende oder Zukunft der Arbeiterbewegung, der eigentlich konzipiert war als Überarbeitung von Autonomie und Integration, aber dann zu einem ganz anderen Text wurde, weil damals erstmals, glaube ich, eine Rolle spielte, das Verständnis eines tiefen säkularen Bruchs in der Entwicklung des Kapitalismus. Umbruchskrise war der, damals der Begriff, den wir gewählt hatten und diskutiert haben. Neben diesem Text sei vor allem das große Machiavelli-Buch hervorgehoben. Viele, ich habe auch dazu gehört, haben sich ja gefragt, was macht er jetzt mit Machiavelli? Im Rückblick bezeichnet Frank das als eines seiner wichtigsten Bücher. Wohl auch deshalb, weil, wie er selbst schreibt, dieses Buch und die darin enthaltene Kritik der reinen Politik gleichsam eine Brücke bildete zwischen der Blanqui-Dissertation und dem Projekt, was er bis heute bearbeitet, der Geschichte politischen Denkens im 20. Jahrhundert. Noch in die 1980er Jahre fallen die fruchtbare Zusammenarbeit mit seinem damaligen Mitarbeiter Wittig Rossmann, die sehr engen Beziehungen zum IG Metallbezirk Baden-Württemberg, das ganz tiefe Eindringen in die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche, nicht nur konzeptionell, sondern auch, heute würde man sagen, modern im Sinne von Politikberatung. Das funktionierte allerdings ganz anders, als heutige Politikberater dieses machen. In diese Zeit fiel auch die Gründung des MAG, daran war ich ein bisschen beteiligt. Dazu wird Hans-Jürgen Urban morgen dann einiges mehr sagen. Und dann später, unter maßgeblicher Beteiligung von Klaus-Peter Weiner, die Gründung der Studiengruppe Europäische Gemeinschaft. Hans-Jürgen Bielung stieß dazu, eine Arbeitsgruppe, die seither eine ganze Fülle von kleineren und größeren Veröffentlichungen hervorgebracht hat und in der akademischen Landschaft besonders wichtig, es bis zur DFG-Fähigkeit gebracht hat. Das heißt, die Gruppe war fähig, bei der DFG Projekte zu akquirieren, gilt heute mehr denn je als Ausweis sozusagen eines akademischen Qualitätssiegels. Darauf hat der Frank selber wahrscheinlich gar nicht so viel Wert gelegt, aber es sei nun doch erwähnt. Die 1990er Jahre bezeichnet Frank selbst als Phase des Schocks, des Nachfragens, des Innehaltens. Ein erster Versuch, die neue Lage nach der Systemtransformation zu deuten, ist das Buch Zum Ende der Systemkonkurrenz. Unter dem Eindruck des Umbruchs und der Niederlage verändert sich der Antrieb des wissenschaftlichen Produzierens bei Frank noch einmal. In dem bereits mehrfach erwähnten Brief, zitierten Brief, schreibt er, wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, formuliert 2001, dann würde ich zunächst einmal hervorheben, dass darin ein Grundmotiv wie immer verdeckt lebendig ist. Nämlich, dass ich einmal im historischen Rückblick und in der theoretisch-kategorialen Reflexion den Gründen des Scheiterns dieses großen historischen Projekts, gemeint ist der Sozialismus, wie der Krise der gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auf die Spur kommen will und dass ich mich dabei und darüber hinaus an der theoretischen und praktischen Arbeit sowohl der Verteidigung historisch-materialistischen und dialektischen Denkens, also einer marxistischen Kapitalismuskritik, als auch an verschiedenen Versuchen und Initiativen zum Wiederaufbau sozialistischer Kommunikations- und Kooperationszusammenhänge beteiligen will. Das Projekt, was daraus auch geworden ist, als ein großes, noch nicht abgeschlossenes Projekt, ist der Zyklus zur Geschichte des politischen Denkens im 20. Jahrhundert, das ich bereits erwähnt habe und dessen dritter Band inzwischen vorliegt. Ich bin übrigens überzeugt, dass das ein ziemlich großer Wurf ist, der bleiben wird. Und ich glaube auch, dass es so sein wird, dass sowohl in der Scientific Community als auch, sagen wir mal, bei der intellektuell interessierten politischen Linken, nicht alle Linken lesen, das wissen wir, es so sein wird, dass es noch ein Weilchen brauchen wird, um zu erkennen, was sozusagen an intellektueller Leistung in diesem Zyklus angelegt wird. Ich bin aber sicher, dass die Rezeptionsgeschichte entsprechend einsetzen wird. Ich will noch hinzufügen, dass in dieser Zeit sicherlich wichtig war, die Konsolidierung eines Arbeitszusammenhangs mit linker Orientierung um die Zeitschrift Sozialismus, das Forum Gewerkschaften. Viele der Beteiligten sind ja heute anwesend. Ob das aktuelle und inzwischen ja auch zu mehr als der Hälfte abgeschlossene Jahrzehnt, der einst, wie Frank Deppe in seinem Brief hoffte, eine Phase der Rekonstruktion marxistischer Theorie und sozialistischer Politik sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin signalisiert die Debatte um eine neue Epoche oder eine neue Phase kapitalistischer Entwicklung, zu nennen etwa die Imperialismusschrift, die jüngste, die Frank Deppe mit neuen Mitarbeitern, zu nennen Salomon und Beckmann unter anderem, verfasst hat. Diese Schriften drücken aus, neben intellektueller Neugier, auch wieder eine neu gewonnene Lust an der Kritik von gesellschaftlichen Verhältnissen, die nach Veränderungen geradezu lechzen. Was bleibt? Das ist natürlich eine Frage, die werde ich nicht abschließend beantworten können. Aber ich muss ja zum Ende meiner Rede kommen. Sonst habe ich dem Frank zu viel Zeit gestohlen. Was bleibt? Sicher ist, dass mit Frank nun ein großer Politologe die Universität verlässt. Diese Einschätzung stammt übrigens vom Dekan der Sozial- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Jena. Und er hat sie formuliert anlässlich einer Rede vor einigen Wochen, an der Frank selber teilgenommen hat. Im Vorgespräch zu dieser Rede hat er mich gefragt, ob Herr Deppe beleidigt sei, wenn er ihn als Neomarxisten bezeichnen würde. Ich habe mit sozusagen dem Gedanken an den anwesenden Kanzler und den anwesenden Rektor, der übrigens auch in Marburg studiert hat und dem RCDS angehörte, Herr Dicke, wahrscheinlich etwas leicht geschluckt, habe aber gesagt, dass das ganz sicher keine Beleidigung für Herrn Deppe sei. Der Dekan hat das Wort Neomarxist dann doch vermieden. Der Frank hätte ihm wahrscheinlich gesagt, das Neo können Sie getrost streichen, so wie es anderen auch schon gesagt hat. Aber interessant fand ich diese Einschätzung, ein großer Politologe. Ich bin ziemlich sicher, dass einigen anwesenden Vertretern der Zunft nicht ganz wohl bei dieser Einschätzung gewesen sein wird. Manche wird vielleicht sogar ein leichtes Frösteln befallen haben. Es gibt aber gleichwohl eine ganze Reihe von objektiven Kriterien, die dafür sprechen, dass dieses tatsächlich eine adäquate Würdigung des wissenschaftlichen Wirkens von Frank Deppe ist. Ich zähle nur knapp auf, ganz unvollständig. Wie schon gesagt, 440 Veröffentlichungen. Bei Amazon werden die 17 Werke von Frank Deppe angeboten. Das ist ziemlich untertrieben, was die Zahl der Bücher angeht. Mir ist leider nicht bekannt, wir haben es nicht mehr herausfinden können, die Zahl der Doktoranden, die er sozusagen als Doktorvater betreut hat. Es durften Dutzende sein. Ich schätze mal alleine 6, 7, 8 Südkoreaner, wenn nicht mehr. Nee, das ist eine kleine Zahl. Naja, das hat mich etwas mitbetroffen, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt Mitglieder, also Repräsentanten, Delegierte dieser koreanischen Gruppe zu uns kamen und dann sagten, ich kann das jetzt nicht in der gleichen Sprache formulieren, das wäre diskreditierend, aber sie kamen und stellten solche Fragen, was ist Unterschied zwischen Marburger Schule und Altvaterschule? Und das sollte man dann sehr schnell beantworten, und zwar so, dass es ihnen völlig klar war. Und wenn man es nicht richtig beantwortet hat, kamen sie eine Woche später wieder und fragten, was ist Unterschied zwischen Marburger Schule, zwischen Deppeschule und Altvaterschule? Und man wusste also, spätestens einer Woche musste man es genau wissen und sollte nochmal nachlesen, sonst war man sicherlich blamiert. Okay, weiter zu den Kriterien. Allein aus dem marxistischen Arbeitskreis sind, ich hatte hier geschrieben, 6 Professoren hervorgegangen, Professorinnen und Professoren. Man muss aufstocken, es sind mindestens noch 3 Koreaner, also 9. Aber das sind nicht alle. Wenn man die Griechen mit dazu zählt und so weiter, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es könnte sogar eine zweistellige Zahl an Professoren sein. Auf die internationale Reputation von Frank Deppe ist bereits hingewiesen worden. Gastdozentur in Amsterdam, regelmäßige Teilnahme, solange es sie noch gab, an den internationalen Konferenzen in Zaftat, Linz, Vorträge in Korea, Taiwan, New York, Helsinki, Oslo, Stockholm, Belgrad, Moskau, Athen, Ankara, Saloniki, Istanbul, Turin, Florenz, Toulouse, Madrid, Sheffield, Wien, Brüssel und demnächst in Japan. Sicher ist auch, dass nach Frank Deppe, es wird ja oft gesagt, mit Frank Deppe geht mal wieder der letzte Linke, nicht? Das glaube ich überhaupt nicht. Also fände ich auch jetzt eine Beleidigung, muss ich ehrlich sagen. Es geht nicht der letzte Linke. Es gibt weiter linke Hochschullehrer auch an dieser Universität und auch am Institut. Es gibt auch solche, die sich durchaus positiv auf die marxische Theorie beziehen. Aber mit Frank Deppe geht jemand, der wie kein anderer die enge Verzahnung von politischer Wissenschaft und, wie es manchmal despektierlich heißt, wie es Frank aber sicher als Kompliment bestehen würde, Arbeiterbewegungsmarxismus verkörpert. In dieser Verklammerung ist Frank Deppe einmalig und unersetzbar. Manch einer, der jetzt vielleicht aufatmet und glaubt, man könne zum wissenschaftlichen Alltag übergehen, nicht, weil dieser schreckliche Ruf dieser Marburger Schule, der ja immer noch gelastet hat, über der Wirkungsstätte von Frank Deppe, nun endlich sich verziehen wird. Mancher, der solche Gedanken hegen mag, wird sich vielleicht in der Gestalt wundern, als er sehr schnell merken wird, dass es gar nicht so leicht sein wird, ein neues, attraktives, ausstrahlungsfähiges Profil in der Konkurrenz der Institute und der Hochschulen entwickeln. Ob es in absehbarer Zeit noch so sein wird, dass Studierende sagen, ich bin nach Marburg gekommen, weil ich den und den hören möchte, wird man sehen. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg bei der Arbeit, ein solches Profil zu schaffen. Für Frank Deppe, da bin ich mir sicher, gilt, dass seine wissenschaftliche Tätigkeit nicht an die Position des aktiven Hochschullehrers gebunden ist. Er wird sich weiter einmischen als Mitherausgeber von Zeitschriften wie das Argument, Sozialismus, Z, Forum, Gewerkschaften, als Leiter der Forschungsgruppe Europäische Integration, als Vorstandsmitglied bei Wissenstransfer und natürlich als Autor und Publizist unter anderem der Geschichte des politischen Denkens, die er noch zu vollenden hat. Ich bin mir bewusst, dass ich in meiner Rede vieles nicht angesprochen habe. Natürlich die vielen Irrungen und Wirrungen der Abendrotschule und der Strömung, der ich mich ja auch selbst zurechne. Man müsste sprechen über das Verhältnis zum realen Sozialismus, auch zur bürokratischen Erstarrung innerhalb der westdeutschen und westeuropäischen Arbeiterbewegung. Man müsste sprechen über die zeitweilige Nähe zur DKP, ich war viel näher als Frank Deppe, über die Individualisierung der Protagonisten der Marburger Schule und die Probleme, die daraus entstanden sind. Man müsste aber auch vor allen Dingen auch noch über ganz andere Dinge sprechen. Über den Lehrer und Freund Frank Deppe, der Mitarbeiter mit größtmöglicher Toleranz behandelt hat und ihnen jegliche Freiheiten ließ. Wenn ich mich nun selber manchmal in der vorgesetzten Position wahrnehme, ist es manchmal ganz beruhigend, dass ich an Frank Deppe denke. Da hatte ich eine Zeit, da hat sich überhaupt keiner eingemischt. Ich musste keine Texte für ihn schreiben, gar nichts. Das gilt für alle anderen auch, das hat er immer selber gemacht. Dafür, für den Freiraum, den wir hatten und die Unterstützung, möchte ich dir, Frank, im Namen aller deiner Mitarbeiter sicherlich noch einmal ganz herzlich danken. Das waren ganz wichtige Erfahrungen für uns, die uns alle geprägt haben. Ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass du noch lange praktizierst, was du uns in deinem Brief versprochen hast, die Fortsetzung jener Denkbewegung, die du Mitte der 1960er Jahre begonnen hast. Diejenigen, die dich dabei begleiten werden, sollten sich zu Herzen nehmen und natürlich auch zu Kopfe, was du uns in deinem Brief mit auf den Weg gegeben hast. Du bekennst dich da zu einer linken Position, links von Grünen und SPD, und versiehst dieses aber mit einem Zusatz, den ich abschließend noch einmal zitieren möchte. Ich will aber gleich hinzufügen, dass ich die Positionen, mit denen ich gerade meine Haltung umschrieben habe, keineswegs fanatisch oder sektiererisch, das heißt exklusiv, ausschließend vertrete. Ich halte sie für wichtig und ich denke, dass es gute Argumente dafür gibt. Aber ich würde niemals die These vertreten, dass damit und nur damit der Wiederaufbau der Linken und einer Sozialismusperspektive steht und fällt. Mir ist wohl bewusst, dass eine solche Perspektive eigenständige Lernprozesse neuer Generationen in sozialen und politischen Kämpfen, wie ich sie seit einiger Zeit im Ansatz, also embryonal bei den sogenannten Globalisierungskritikern sehe, voraussetzt. Ich bin aber insgesamt offener und neugieriger geworden für andere Positionen und Analyseansätze in den Linken. Obwohl ich den Theorieverfall und die mangelnde Diskussionsbereitschaft vor allen Dingen an den Universitäten beklage. Das muss aber nicht für alle Ewigkeit so bleiben. Und deshalb ist es nach wie vor wichtig, nicht zu verstummen oder völlig passiv zu reagieren. Ich gestehe allerdings, dass ich heute allergischer als früher auf linksradikales Sektierertum reagiere, das heißt auf diejenigen, die immer schon wissen, worauf sie zu schlagen haben, vor allen Dingen in der Linken, die mit dem Gestus der Allwissenheit auftreten und im Endeffekt doch nur mehr Ressentiments bedienen, als dass sie zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit der tiefen Krise der Linken und ihrer Überwindung beitragen können. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.